Hallo, auch Babyboomer. Was wissen wir eigentlich über unsere Generation? Demnächst in Rente? Und was dann? Wie geht Retirement-Life-Balance? Das sind meine Themen. Ich bin Stefan. Schön, dass wir uns hören. Die Storyfrage diesmal: Wie finde ich ein Ehrenamt, das zu mir passt? Und was bewirkt Ehrenamt wissenschaftlich gesehen? Dazu mehr im zweiten Teil. Gelernt habe ich gleich am Anfang: Ehrenamt braucht Hauptamt. Ohne Strukturen geht nichts. Und fürs Ehrenamt gibt es eine Menge Strukturen. Schaut euch mal die Shownotes an, da findet ihr einiges. Jedenfalls wurden vor ca. 25 Jahren die ersten Ehrenamtagenturen in Deutschland gegründet. Eine der größten ist in Essen. Und ich hatte dort die Ehre, von der dortigen Geschäftsführerin beraten zu werden. Janine Krüger, Jahrgang 1964. Naheliegende erste Frage natürlich. Ich bin 64, Journalist, hab Zeit. Was haben Sie für mich? Und um es gleich vorwegzunehmen, ich bin kein Einzelfall und Essen ist überall mindestens ein bisschen. Es lohnt sich, Janine Krüger zuzuhören.
Ja, Sie beschäftigen sich natürlich mit Sprache. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein für Kinder, die Sprache lernen müssen. Und zwar die deutsche Sprache. Wir haben hier in Essen zum Beispiel die Herausforderung, dass wir gerade, wir sind ja eine Stadt, die sehr geprägt ist von Zuwanderung, und wir haben im Essener Norden viele Grundschulklassen, die haben rund 80-90% Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund. Und da wäre es ganz toll, wenn Sie zum Beispiel bei Mentor starten. Das ist ein Leselernprojekt. Mhm. Mentor gibt es bundesweit, und hier in Essen sind Sie vor einigen Jahren gestartet, haben inzwischen schon über 100 MentorInnen. Und die mit einer Stunde in der Woche mit Kindern das Lesen lernen.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, aber gibt es noch andere Sachen zur Auswahl?
Ja, ich sehe Sie natürlich als einen Menschen an, als Journalist, der einfach auch mitten im Leben steht, der viel kennengelernt hat, und das kann man weitergeben. Und was wir besonders wichtig finden, ist wirklich Kindern, Jugendlichen eine Hand zu bieten, um sie zu begleiten in die Arbeitswelt. Es gibt ein Projekt, das heißt Partner für Ausbildung. Und da begleiten Sie einen jungen Menschen ab der 8. Klasse bis zu seiner Ausbildung, sogar bis zum Ende seiner Ausbildung und in seinem Berufsleben, und geben ihm immer wieder Stärke, seien eine Stütze, wenn er mal eine Absage bekommen hat, wenn er seine Bewerbungsunterlagen wieder aufmöbeln muss, und begleiten ihn vielleicht sogar zu Bewerbungsgesprächen.
Ich merke schon, Sie wollen mich mit jungen Leuten in Ehrenamt bringen.
Das ist so mein Herzenswunsch, dass jung und alt da auch wirklich eine Brücke bauen und dass man da zusammenkommt.
Ich weiß noch gar nicht, was ich will, und deswegen ist mir dran gelegen zu wissen, was haben Sie denn so, fächern Sie mal die Bandbreite auf.
Das würde ich eher andersrum anfangen. Ja, das würde ich eher andersrum anfangen und sagen, wie viel Zeit haben Sie denn in der Woche?
Das ist eine schwierige Frage. Also Sie sagen schon pro Woche, ja? Also unter wöchentlichem Einsatz geht gar nichts, oder?
Doch, gibt es auch. Es gibt auch Engagements, wo man nur bei einer Veranstaltung mithilft oder bei einem Projekt über ein paar Wochen. Aber es wäre natürlich schon sinnvoll, ist es natürlich, dass man so ein bisschen eine Kontinuität auch in den Organisationen durch das Ehrenamt erzeugt.
Aber wissen Sie,
ist auch unser Ziel.
Ja, ich muss das ja mit meinen Zielen abgleichen. Ne? Genau. Also ich bin ja neu in Rente und da gibt es ja viele Pläne und Reisen. Wie konnte ich denn das mit dem Ehrenamt kombinieren?
Sie können im Ehrenamt genauso Urlaub machen wie in Ihrem Job auch.
Im Ehrenamt Urlaub machen?
Natürlich, ganz klar.
Also ich könnte auch, ich sage jetzt mal, ein Online-Ehrenamt machen.
Das gibt es sogar auch. Aber natürlich können Sie auch ganz normal in den Urlaub fahren jederzeit und sagen, ich bin dann halt nicht da. Sie haben sowieso nur eine Minute Kündigungsfrist, weil Sie können sagen, ich komme nicht mehr. Oder Sie sagen von vornherein, ich bin dann und dann verreist oder ich plane mein Jahr vielleicht auch sehr flexibel und bin halt nicht immer einsetzbar. Und das müssen Organisationen natürlich dann auch berücksichtigen.
Okay, ne, jetzt habe ich Ihnen ein bisschen was über mich gesagt, also alter Beruf. Was würden Sie denn noch von mir wissen wollen oder müssen, um mich optimal zu matchen?
Die Frage ist, ob Sie überhaupt Ihre Kompetenzen, die Sie im Beruf erworben haben, einsetzen wollen im Ehrenamt. Oder ob Sie sagen, ich will was ganz anderes machen. Vielleicht möchte ich auch mal richtig an die Schippe kommen. Und möchte vielleicht auch im Umweltbereich arbeiten und sagen, ich kümmere mich um Streuobstwiesen oder helfe beim NAJU oder beim NABU, das sind die Naturschutzverbände, oder beim BUND, und schaue, welche Projekte die mir vielleicht anbieten.
Oh, können Sie das mal so beziffern?
Also wir alleine arbeiten mit über 350 Organisationen in Essen zusammen und wir haben einen sogenannten Engagementfinder gebaut. Das ist ein Online-Tool, was im Internet zu finden ist, auf unserer Seite www.ehrenamtessen.de. Und in diesem Engagementfinder kann man filtern nach Angeboten, nach Zielgruppen, nach Stadtteilen, wo man sich engagieren möchte, ob man mit Kindern, Jugendlichen, Älteren, Menschen mit Behinderungen etwas machen möchte. Da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten da. Und deshalb Ihnen all das aufzuzählen, ist viel zu viel, weil das sind weit über 600 Möglichkeiten, die wir allein
600 Möglichkeiten
online gesammelt haben. In unserer Datenbank sind noch viele mehr. Und da muss man natürlich auch mal ein bisschen schnuppern und suchen, mal hineinschauen. Schnupperzeit,
also es gibt sowas wie Ehrenamt auf Probe. Ja? Ich kann das mal
Das würde ich jedem Interessenten und jeder Interessentin empfehlen, dass man einfach erstmal sich eine Einrichtung anschaut, ob die Chemie stimmt, ob man zusammenpasst, ob die Zeitvorstellungen und auch die Kompetenzen und das Wissen und was man einfach mitbringt zusammenpassen.
Wo Sie gerade von Einrichtungen reden, also lande ich dann automatisch im Verein?
Selbstverständlich gibt es Ehrenamt auch außerhalb von Vereinen und auch von Wohlfahrtsverbänden und auch von Kirchen. Das ist ja landläufig das, was man kennt. Es gibt viele Initiativen, viele sogenannte Graswurzelbewegungen, die auch natürlich die Möglichkeit des Mitmachens anbieten. Hier in Essen zum Beispiel haben wir eine Initiative gemeinsam für Stadtwandel, die sich mit 40 Umweltinitiativen um den Klimawandel kümmert. Und da kann man natürlich auch bei Veranstaltungen mithelfen. Die machen ein Klimafestival einmal im Jahr. Da kann man ganz, ganz wirklich hands-on hingehen und sagen, ich helfe beim Stände aufbauen und so weiter.
Und noch was, Sie haben ja schon angedeutet, also Sie würden mich nehmen, so wie ich gerade daherkomme, ne? Aber ich könnte auch bei Ihnen noch was lernen. Ich habe auf Ihrer Website gesehen, Sie machen auch Ausbildung.
Ich würde sagen Fortbildungen.
Ich bin auch zu Fortbildung bereit.
Genau.
Also was könnte ich denn werden?
Wir als Ehrenamtagentur bieten Fortbildungen für die Projekte, in denen wir Ehrenamtliche einsetzen, an. Ansonsten gibt es Fortbildungen bei jeder Organisation. Wir zum Beispiel haben ein Projekt, wo wir junge Menschen ins Ehrenamt bringen. Ah, okay. Und da setzen wir auch Ehrenamtliche ein, die diese jungen Menschen begleiten. Und die werden von uns ausgebildet, angeleitet und bekommen Supervision, wie sie junge Menschen im Grunde auch in Gruppen, in Organisationen begleiten, damit die jungen Menschen ans Ehrenamt rangeführt werden.
Also ich habe mir jetzt doch noch ein paar Gedanken gemacht, was ich so gerne als Rahmenbedingungen hätte für ein Ehrenamt in Essen. Und ich würde zum Beispiel gerne tendenziell so mit Leuten meiner Altersklasse zusammenarbeiten.
Es kommt darauf an, meinen Sie die Zielgruppe, für die Sie etwas machen wollen, oder meinen Sie die Ehrenamtlichen, die mit Ihnen zusammenarbeiten? Natürlich gibt es viele Projekte, wo insbesondere ältere Menschen zusammenkommen. Das ist natürlich in Senioreneinrichtungen. Und da gibt es natürlich viele. In jedem Stadtteil gibt es Senioreneinrichtungen, die sich freuen, wenn Ehrenamtliche kommen und natürlich auch ein bisschen das machen, was leider in der Pflege und in der hauptamtlichen Betreuung der Menschen zu kurz kommt.
Ich habe noch was. Ich habe ja verstanden, Ehrenamt heißt unter anderem Ehrenamt, weil wenn es ein richtiges Amt wäre, wird es Geld geben. Aber es gibt ja Aufwandspauschalen. So ein Ehrenamt mit einer ordentlichen Aufwandspauschale, was hätten Sie denn da im Angebot?
Es kommt auf die Organisation an, ob sie sich das erlauben kann. Also es ist natürlich, Aufwandsentschädigungen werden bei vielen größeren Organisationen durchaus, sind die Standard. Da bekommt man Fahrtgeld, man bekommt Aufwände erstattet, wenn man Porto zum Beispiel aufwendet. Also das, was man wirklich für das Ehrenamt aufwendet, für die Tätigkeit, das bekommt man erstattet. Und da gibt es natürlich auch einen Höchstsatz im Jahr, der liegt bei um die 700, 800 Euro, weiß jetzt nicht auswendig. Und es gibt aber in Essen zum Beispiel einen Förderfonds, bürgerschaftliches Engagement. Und ich bin selber auch in dem Beirat dieses Förderfonds und da kann man Gelder beantragen als Organisation, aber auch als Ehrenamtlicher selber. Und da bekommt man bis zu 100 Euro im Jahr.
Also es ist jetzt nicht meine Situation, dass ich Geld durchs Ehrenamt verdienen möchte, aber ich könnte mir vorstellen, es ist für Sie ein Thema, dass manche Leute sagen, das muss man sich leisten können. Ne? Also ich habe zwar Zeit, aber ich muss auch Geld verdienen in der Zeit. Und da sagen Sie dann, sind Sie hier nicht richtig, oder?
Natürlich ist Ehrenamt unentgeltlich. Und ganz ehrlich arbeiten wir auch politisch daran, dass es nicht monetarisiert wird, was eine Bestrebung ist, vielfach auch der Politik, das zu monetarisieren. Und wir finden es aber nicht richtig, Leute eher schlecht zu bezahlen und nicht auszubilden, anstatt im Grunde die staatlichen Leistungen natürlich aufzustocken. Also das ist natürlich eine politische Gratwanderung, wo man sagt, Ehrenamt darf kein Hauptamt ersetzen. Aber es gibt auch solche Projekte wie Mäuse für Ältere. Mäuse für Ältere bedeutet, dass es auch eine Plattform gibt, mit der wir uns auch beschäftigen, die wir auch bewerben und wo wir auch hinrouten, sage ich mal, Menschen, die sagen, wir möchten uns in der nachberuflichen Phase noch etwas dazu verdienen. Mhm. Das heißt, da ist eine sogenannte Jobplattform und auch eine Vermittlung von Tätigkeiten nach der Rente.
Merken Sie, dass es da zunehmend Nachfrage gibt?
Es kommt auf das Milieu an. Wir beraten im Grunde alle Milieus. Mhm. Und wir sitzen hier südlich des Hauptbahnhofs in Essen und das ist eher hier verkehrt ein Milieu, was eher das nicht nötig hat, zu sagen, ich brauche eine Aufwandsentschädigung, es ist mir wichtig. Mhm. Wir haben im Essener Norden natürlich auch eine Klientel, die sicherlich auch von Altersarmut bedroht ist. Und wo man einfach schauen muss, kann man dann überhaupt ein Ehrenamt ausüben oder muss man dann einfach schauen, ob man wirklich noch einen Nebenjob annimmt?
Mhm. Können Sie sagen, dass es so ein gewisses dominantes Profil gibt bei den Freiwilligen?
Nein. Menschen, die das, also eine intrinsische Motivation haben, sich zu engagieren, Menschen, die etwas zurückgeben wollen, Menschen, die einfach ihre Zeit strukturieren wollen, auch wenn die in ein Ehrenamt streben, kommen sie aus allen Milieus, aus allen Altersgruppen, aus allen gesellschaftlichen Schichten und das ist auch gut so.
Genau.
Wir erreichen natürlich immer noch viel zu wenige Menschen, die sich trauen, die sich auch über diese Schwelle trauen und zu sagen, ich rufe da mal an oder ich frage mal nach, was ich denn machen könnte.
Jetzt gibt es ja auch Ehrenämter, die vielleicht ein Renommee haben, also Schöffe, oder?
Richtig,
genau. Vermitteln Sie sowas auch?
Eigentlich nicht. Also wer Schöffe werden will, der weiß, wo er sich hinwenden muss und das kann man im Internet googeln. Also das ist seltenst, dass Menschen zu uns kommen, um diese Ehrenämter, die ja sehr formal sind, auszuüben.
Aber das ist interessant. Also welche Sachen vermitteln Sie überhaupt? Also machen Sie so eine Art Ehrenamts-TÜV, bevor Sie sagen, das nehme ich in unser Angebot?
Es muss demokratisch sein und unserer Verfassung entsprechen. Das heißt also, wir würden nicht in gemeinnützige Organisationen vermitteln, die rechtsradikal oder linksradikal.
Aber wie ist denn das mit Bürgerinitiativen? Man konstruiert, gibt es hier eine Bürgerinitiative für Windräder und eine gegen Windräder. Mhm. Das wäre ein ordentliches Ehrenamt, oder?
Das ist demokratisch, sicher.
Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Welt retten möchte und dafür ein bisschen Klebstoff brauche, würden Sie das auch vermitteln?
Nein.
Warum nicht?
Ja, weil das nur justiziabel ist.
Aber erst neuerdings.
Das kann ich nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist, ich persönlich finde es sogar klasse, dass die Leute das tun. Aber das ist natürlich, ist so ein Grenzbereich, wo ich sagen würde, das ist natürlich, ich meine, wir haben auch die Extinction Rebellions, die weitestgehend bei unserer bei der Initiative Gemeinsam für Stadtwandel mitwirken. Also insofern sind da natürlich auch Menschen dabei, die zivilen Ungehorsam pflegen und das auch umsetzen. Aber jetzt gerade in der Situation würden wir wahrscheinlich aber niemals gefragt, diese Menschen zu vermitteln, weil diese Gruppen sind ja in sich eigentlich sowieso, die finden sich selbst. Mhm. Da sowas brauchen wir gar nicht zu vermitteln. Nee, es geht, glaube ich, eher darum, wirklich mal zu zeigen, was gibt es überhaupt alles für Ehrenämter und das findet man bei uns auf einen Klick.
Gibt es eigentlich einen Andrang auf bestimmte Ämter, wo Sie sagen, boah, da könnte ich ja fünf auf einen Posten haben?
Bei uns ist es Bildung, natürlich. Bildung, Kultur ist auf jeden Fall ganz weit vorne.
Also wo Sie mehr Nachfrage als Plätze haben, oder?
Nö, das haben wir nicht, aber das ist das meistgefragte.
Wenn Sie nicht mehr Nachfrage als Angebot haben, heißt es, wer kann, der darf. Also wenn ich jetzt komme und sage, ich möchte was, dann sagen Sie, ich finde auch was.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, weil es gibt genug Organisationen, die Unterstützung benötigen und auch gut mit Ehrenamtlichen umgehen. Das ist für uns auch sehr wichtig, dass das Freiwilligenmanagement in einer Organisation gut gemacht ist. Mhm. Und dass man Ehrenamtliche wertschätzt, anerkennt und dass man sie auch mitbestimmen lässt. Und das ist für die Babyboomer ganz wichtig.
Kennen Sie wirklich jeden?
Ja, jeder, der in unserem Engagementfinder ist, in unserer Datenbank registriert ist, diese Organisation kennen wir, da waren wir auch schon, da haben wir uns auch die Räumlichkeiten angeschaut oder wissen, was das für Ehrenämter sind. Und da können wir zumindest davon ausgehen, dass die Ehrenamtlichen gut behandelt werden. Mhm. Es gibt natürlich aber auch Organisationen, wo wir Rückmeldungen bekommen, dass es nicht gut gelaufen ist. Mhm. Und dann telefonieren wir mit den Leuten einfach mal oder setzen uns an den Tisch und sprechen darüber. Mhm. Ja, es ist manchmal so, dass die hauptamtliche Leitung einer Organisation möchte gerne, dass Ehrenamtliche eingesetzt werden. Aber die MitarbeiterInnen sind gar nicht manchmal so davon überzeugt. Und dann muss man einfach auch mit der Einrichtung ins Gespräch gehen und sagen, wollt ihr wirklich mit Ehrenamtlichen arbeiten, dann müsst ihr auch Zeit dafür aufwenden und müsst sie gut behandeln. Weil Ehrenamt geht ja nicht von selbst. Sie brauchen AnsprechpartnerInnen da, wo sie aktiv werden wollen. Sie brauchen vielleicht auch mal eine Fortbildung. Wenn ich jetzt natürlich an schwere Ehrenämter denke, wie Telefonseelsorge, Sterbebegleitung, gibt es ja auch, sind auch Ehrenämter, da braucht man eine einjährige Ausbildung, wirklich eine Ausbildung, und man muss sich auch committen und verpflichten, mal auch dann längere Zeit dabei zu bleiben.
Kriegen Sie eigentlich eine Erfolgsprämie, wenn Sie mich vermitteln?
Nein, natürlich nicht.
aber wie finanzieren Sie mich?
Wir finanzieren uns über Spenden, über Mitgliedsbeiträge und über Anträge, die wir stellen, natürlich, für die Projekte, die wir machen. Das heißt also, das sind Projektfinanzierungen, wo wir Unternehmen ansprechen, Stiftungen ansprechen, natürlich aber auch Stadt, Land, Bund, ne, wo überall es Möglichkeiten gibt, für gemeinnützige Projekte im Bereich der Engagementförderung Mittel zu bekommen.
Und wenn Sie mich jetzt vermitteln würden, der wievielte in Essen wäre ich?
Der wievielte in Essen? Also wir können sagen, dass sich ein Drittel aller Menschen engagiert. Und ein weiteres Drittel würde sich engagieren, wenn es wüsste, wo. Das heißt, wir können davon ausgehen, bei fast 600.000 Einwohnern, ist ein Drittel, 200.000 sind auf jeden Fall machen etwas, definitiv.
Und so viele laufen über Sie?
Nein, die laufen 200.000? Nicht alle über uns. Wir sind nicht das Nadelöhr für das Ehrenamt, sondern wir bieten einfach die Möglichkeit, Beratung zu bekommen. Wir bieten die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu gucken, einer jeden Tätigkeit. Und wir haben die Möglichkeit, einfach auch zu schauen, passt das zu der Lebenssituation, in der der Interessent oder die Interessentin gerade stecken.
Aber Sie sind auch eine der größten und erfolgreichsten Ehrenamtsagenturen in Deutschland. Steht auf der Website.
Das sind wir auch. Wir sind ja eine sehr junge Bewegung.
Das ist ja auch toll. Also es gibt Sie seit ungefähr 20 Jahren. Haben das mit, Sie wissen es ganz genau, weil Sie haben es mit initiiert und gegründet.
Genau, ja.
Ein Drittel der Bevölkerung ist ja unfassbar viel. Und ist nach Ihrem Eindruck das tatsächlich auch in Essen so, dass wirklich jeder Dritte, Sie gehen auf die Straße und 1, 2, 3, du machst ein Ehrenamt?
Ja, und ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht wissen, dass sie ein Ehrenamt machen. Also viele Tätigkeiten werden ja so nicht wahrgenommen. Ob ich in der Schulpflegschaft bin, bei meinen Kindern, ob ich den Förderverein in der Kita mit unterstütze, weil ich da die Buchhaltung mache. Ne? Es sind ja ganz viele Tätigkeiten, die man als Ehrenamt bezeichnet.
Das ist hochspannend. Ja. Woran erkenne ich denn ein ordentliches Ehrenamt? Demokratisch hatten wir festgehalten. Was denn noch?
Das ist unsere Maßgabe. Es ist zusätzlich. Es ist also etwas, was für eine Einrichtung halt zusätzlich gemacht wird. Jede Einrichtung, die gemeinnützig tätig ist, muss ihr Tagesgeschäft auch ohne Ehrenamt absolvieren können. Ehrenamt muss immer zusätzlich sein, ist unentgeltlich und kann jederzeit beendet werden.
Okay. Jetzt gibt es aber noch sowas wie bürgerschaftliches Engagement. Hat der Deutsche Bundestag eine Enquete-Kommission gemacht und die hat zufällig die Kriterien, ist zusätzlich, gibt kein Geld für. Und was ist denn der Unterschied zu Ehrenamt?
Aus meiner Sicht keiner.
Okay.
Gut, ich glaube, die Wissenschaft clustert ein bisschen. Es gibt natürlich Unterschiede zu Selbsthilfe, zu freiwilligen Arbeit und zum Ehrenamt, was wirklich ein Amt ist.
So, und dann gibt es noch, Freiwilligendienste. Was ist
Freiwilligendienste? Das ist ja auch eine formale Geschichte. Das heißt, der Bund hat natürlich auch überlegt, wie kann man Menschen länger binden und gerade in Übergangsphasen. Und man kann auch im Übergang in Ruhestand, auch kann man auch ein freiwilliges soziales Jahr machen.
Zurück zu dem Punkt, von dem ich eigentlich herkomme. Babyboomer gehen demnächst und sind schon dabei, massenweise in Rente zu gehen.
12,5 Millionen.
Bis 2030.
Habe ich geguckt, zwischen 56 und 66.
Und wie viele von denen stehen jetzt bei Ihnen schon vor der Tür?
Also es stehen sehr viele vor der Tür. Nur ich weiß, dass auch gerade viele Organisationen darüber klagen, in Anführungszeichen, dass diese Babyboomer halt nicht so einsetzbar sind wie die Generationen zuvor. Weil sie, wie gesagt, Sie haben es vorhin angesprochen, man in Urlaub fahren möchte, man Hobbys hat und auch Enkelkinder vielleicht begleiten möchte. Und die Arbeitswelt hat sich auch sehr verdichtet. Menschen, die jetzt in den Ruhestand gehen, haben ein hartes Arbeitsleben hinter sich und die sagen erstmal keine Termine und erstmal Ruhezeit und erstmal was anderes ausprobieren. Wir merken aber, nach einem Jahr stehen viele bei uns auf der Matte, weil sie dann auch überlegen, so, jetzt habe ich den Kopf frei, jetzt bin ich ausgeruht, jetzt habe ich auch Lust und Zeit, neue Dinge anzupacken. Und ich glaube aber, dass Ehrenamt dann nicht mehr an erster Stelle steht, wie es vielleicht in früheren Generationen war. Und dass man sagt, ich möchte was machen, aber ich will nicht verhaftet werden direkt für die nächsten Jahre.
Aber das ist ja hochspannend. Das ist ein bisschen für mich persönlich konstruiert hatte, sagen Sie, das kommt massenhaft vor. Die Leute biegen hier um die Ecke und sagen, ja, ich könnte mir es vorstellen, aber. Und wie reagieren Sie da drauf? Was heißt denn das für die Anbieterseite?
Wir müssen die Strukturen anpassen. Also auch Vereine, ich habe gestern mit dem Sport hier in Essen zusammengesessen, mit dem Chef vom Essener Sportbund, und der sagte auch, wir müssen uns darauf einstellen, dass Menschen halt keine Ämter mehr übernehmen wollen. Und wir müssen Aufgaben clustern in Vereinen. Also auch Vorstandsposten, Vorstandsaufgaben muss man clustern. Nicht jeder hat Lust, ein Amt zu übernehmen und dafür zu haften und sein Einfamilienhaus vielleicht hinterhergeben zu müssen, weil das Geld weg ist aus dem Verein. Also da müssen sich Strukturen einstellen darauf, dass Menschen projekthaft sich engagieren wollen, nicht über so lange Zeiträume zu akquirieren sind. Darauf müssen sich Strukturen einstellen. Und ich glaube, da führt auch gar kein Weg vorbei. Wobei ich auch ein bisschen sauer bin auf die Babyboomer und sage wirklich, wir müssen angesichts der Situation, die wir jetzt haben, müssen wir noch mal ein bisschen durchhalten. Und wir haben ich persönlich habe 60 tolle Jahre erlebt in dieser Republik. Und ich finde, wir haben was zurückzugeben. Und ich finde, wir sind alle noch fit, gesund, die meisten von uns, und wir können was zurückgeben. Und ich finde, wir sollten noch 10 Jahre durchhalten, weil bis 70 schaffen wir das locker. Und das wäre mein Appell, und das würde ich auch in jeder Beratung gerne sagen, hört auf, eure Zipperlein zu pflegen, sondern geht in die Schulen und helft den Kindern lesen lernen.
Jetzt schließt sich fast der Kreis, das haben Sie mir am Anfang empfohlen. Aber ich möchte nicht gehen, ohne dass Sie mir noch ausmalen, was ich verpasse, wenn ich kein Ehrenamt mache.
Ja, Ehrenamt macht glücklich und es hält auch gesund. Aber ich will nicht mit der Gesundheitskeule kommen, weil wenn man kein Ehrenamt macht, kann man auch gesund bleiben, aber das hält gesund, weil das wissen wir alle, soziale Kontakte halten gesund. Wenn man mit anderen in Kommunikation, in der Gemeinschaft etwas tut, das tut einfach gut. Man hat eine Zeitstruktur, wenn man in der nachberuflichen Phase ist. Man hat Termine, man muss dahin. Und wir wissen alle auch in der nachberuflichen Phase, die Kontakte nehmen ab. Also gerade wenn man seinen Job verlässt, man hat irgendwann nicht mehr so viele Kontakte und nicht mehr so viel Kommunikation, nicht mehr so viele Termine und Verabredungen wie vorher. Und das hilft, weil man lernt nett neue Leute kennen im Ehrenamt. Man kommt vor die Tür, ne? Und das macht einfach glücklich, hält jung und hält gesund.
Ehrenamt hält glücklich, jung und gesund, müsste quasi von der Krankenkasse verschrieben werden. Janina Krüger strahlt genau das aus. Aber vielleicht ist sie nur ein Einzelfall. Was lässt sich wissenschaftlich nachweisbar über das Ehrenamt sagen? Das habe ich Dr. Julia Simonsen vom DZA, dem Deutschen Zentrum für Altersfragen, gefragt. Sie hat die deutschlandweit größten Studien zum Ehrenamt wissenschaftlich verantwortet.
Studien, die sich mit dem Thema ehrenamtliches und freiwilliges Engagement beschäftigen, also unter anderem eben auch der Freiwilligen-Survey, die zeigen, dass freiwilliges ehrenamtliches Engagement nicht nur positiv für die Gesellschaft sein kann und für die spezifischen Zielgruppen, auf die sich das Engagement dann richtet, sondern dass es auch häufig positive Rückwirkungen auf die Engagierten geben kann. Also Engagement, Ehrenamt kann das Wohlbefinden der Engagierten erhöhen, kann vor Gefühlen soziale Ausgeschlossenheit schützen. Wir haben beispielsweise im Freiwilligen-Survey auch gesehen, dass freiwillig Engagierte ein höheres Vertrauen in staatliche Institutionen haben.
Also Ehrenamt schafft Positives, messbar Positives für den Einzelnen und die Demokratie. Gibt es denn Trends, die sich in der Langfristbeobachtung feststellen lassen?
In einer langfristigen Perspektive sieht man, dass freiwilliges und ehrenamtliches Engagement durchaus wächst. Der erste Freiwilligen-Survey ist ja 1999 durchgeführt worden. Da sieht man schon eine deutliche Zunahme. Und zuletzt, also im Verlauf der letzten beiden Freiwilligen-Surveys 2014 und 2019, sind die Beteiligungsraten relativ stabil geblieben. Was man allerdings erkennen kann, ist, beteiligen sich zwar insgesamt prozentual mehr Personen, es gibt aber einen Rückgang in der zeitlichen Intensität.
Das heißt, was ich in Essen gehört habe, dass gerade Babyboomer nicht mehr bedingungslos an den Ehrenamtsstart gehen, sondern gerne sozusagen Teilzeit-Ehrenamt und andere Ideen haben, die es vorher nicht gab, das können Sie auch messbar nachweisen.
Das sind Trends, die wir auch messen können. Also das zeitliche Investment der Engagierten geht zurück. Was auch zurückgeht, ist der Anteil derer der Engagierten, die eine Leitungsfunktion im Engagement übernehmen. Also es scheint tatsächlich einen Rückgang der Bereitschaft auch zu geben, sich da dauerhaft und zeitintensiv an eine Organisation oder auch an eine Tätigkeit zu binden. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, dass es insgesamt mehr engagierte Personen gibt. Also der Anteil derer, die sich engagieren ohne solch eine Leitungsfunktion und ohne hohes zeitliches Investment, der ist einfach deutlich gestiegen. Eine aktuelle Studie, die wir auf der Basis eines anderen Surveys, auf der Basis des Deutschen Alterssurveys durchgeführt haben, die zeigt, dass sich die Babyboomer entsprechend dem allgemeinen Trend auch zu etwas höheren Raten ehrenamtlich beteiligen als die Vorgängergenerationen, dass sich aber bei ihnen eigentlich entgegen dem allgemeinen Trend kein Rückgang im zeitlichen Investment in ihr Ehrenamt zeigt.
Also doch wenigstens was messbar Gutes über Babyboomer. Aber noch eine Frage, das Klischee sagt ja, die Deutschen sind ein Volk von Vereinsmeiern. Lässt sich das tatsächlich so im internationalen Vergleich auch messbar feststellen?
Es ist immer sehr schwer zu vergleichen, weil unterschiedliche Studien in den einzelnen Ländern Ehrenamt und freiwilliges Engagement unterschiedlich messen. Muss man da vorsichtig sein, wenn man da Vergleiche zieht? Das ist schon innerhalb Deutschlands schwierig, wenn man mit unterschiedlichen Studien operiert. Auch da ist immer die Frage, ja, wie vergleichbar sind eigentlich die Ergebnisse der einen Studie im Vergleich zu der anderen Studie. Was, denke ich, relativ unstrittig ist, ist, dass Deutschland traditionell im Engagement, im Ehrenamt ziemlich formal strukturiert ist, also dass die Vereine und Verbände da eine starke Bedeutung haben. Der größte Ort des Engagements in Deutschland ist der Verein, das heißt gut die Hälfte der Engagierten üben tatsächlich ihre Tätigkeit in einem Verein oder in einem Verband auch aus.
Kommen Sie denn bei allem Engagement, wissenschaftlichen Engagement fürs Ehrenamt selbst dazu, ehrenamtlich tätig zu sein?
Diese Frage, dass Sie die stellen. Tatsächlich habe ich zurzeit kein Ehrenamt, aber ich kann mir gut vorstellen, auch in Zukunft wieder ein Ehrenamt auszuüben. Das ist ja auch eine Frage, die wir im Freiwilligen-Survey den Personen stellen, die sich gerade nicht freiwillig engagieren oder die sich vielleicht auch noch nie freiwillig engagiert haben, ob sie sich das für die Zukunft vorstellen könnten. Und da bin ich tatsächlich bei denjenigen, die auch zurückblicken können auf Engagement in der Vergangenheit und die sich auch vorstellen können, wenn es denn die zeitlichen Ressourcen erlauben, auch mal wieder ein Engagement aufzunehmen.
Das heißt, Sie selbst gehören zu dem Drittel der Deutschen, die sich vorstellen könnten, ehrenamtlich zu arbeiten oder wieder zu arbeiten, wenn denn die Bedingungen stimmen. Und jetzt letzte Frage, um nochmal das Gespräch aus Essen quasi wissenschaftlich gegenzuprüfen. Da hieß es ja, Ehrenamt macht gesund, lässt länger leben und macht glücklich. Kann das die Wissenschaft bestätigen?
Also man sieht auf jeden Fall, dass die meisten Engagierten erstmal sagen, ihre ehrenamtliche oder ihre freiwillige Tätigkeit macht ihnen Spaß. Und man sieht zum Beispiel auch, dass Personen, die sich engagieren, gesünder sind, ein höheres Wohlbefinden, eine höhere Lebenszufriedenheit aufweisen. Es gibt, wenn man ein bisschen über den Tellerrand von Deutschland hinausschaut, auch internationale Studien, die das dann suchen, also im Zeitverlauf, wo man dann eher noch Aussagen über Ursache und Wirkung treffen kann, die dann auch zeigen, ja, es scheint auch diesen Effekt zu geben.
Dieser Effekt heißt ja nichts anderes als länger und glücklicher zu leben und der Gesellschaft etwas zu geben. Liebe Babyboomer, wir werden gebraucht. Was für eine großartige Botschaft. Dank an Janina Krüger in Essen und Dr. Julia Friedrichsen in Berlin. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin, alles Gute.